SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Lars Eidinger.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Das ist für mich so ein bisschen wie bei Sendung mit der Maus.
Ja?
So, ja, ich kann jetzt endlich mal sehen, wie Radio gemacht wird.
Bist du die Maus und nicht der Elefant?
Ja, du bist der, der mir die Sendung erklärt. Weil ja. Ich habe gleich zu Anfang mal eine Frage, weil ich hier so die Playlist sehe. Und das ist was, was ich mich immer frage im Radio. Ich finde, also nicht falsch verstehen, aber die Radiosender tun immer so, als wenn es die letzten 30 Jahre keine Musik mehr gegeben hätte. Es sind ja alles Sachen aus den 90ern, 80ern.
Das erscheint dir jetzt auf den ersten Blick so. In Wirklichkeit ist das eine wahnsinnig gute Mischung aus den ganz vielen
Big in Japan. Ja. Gimme, gimme von ABBA.
Ja, das hören wir gleich.
Midnight
alles.
Oil, 90er.
Verrat doch nicht alles. So, also Lars
Little
Eidinger,
Lies.
Jetzt will ich dich einfangen. Lars Eidinger in SWR 1, Leute. Wir duzen uns, weil wir uns gestern schon kennengelernt haben. Du bist nämlich gerade auf Filmpremieren-Tournee, warst gestern in Stuttgart und in Ludwigsburg, so ein richtiger Doppeltermin, immer mit Publikumsgespräch. Der Film über dich, mit dir, heißt Sein oder Nichtsein, vom Regisseur Rainer Holzimmer. Und da hast du jetzt so Publikumsgespräche gemacht. Wie war das für dich?
Schön, ja, weil das ist ja immer komisch, wenn man einen Film dreht, gerade bei einem Film, dann trifft man ja nicht auf das Publikum. Ja, du spielst ja eigentlich für Leute, die in der Zukunft leben. Und im Theater kann man ja direkt Einfluss darauf nehmen. Da geht es ja um die Beziehung zwischen dem Publikum und den SchauspielerInnen. Und ich genieße das einfach, denen zu begegnen und zu gucken, was die so, oder zu hören, was die zu sagen haben, was denen so durch den Kopf gegangen ist.
Also der Charakter eines solchen Veranstaltung ist, man schaut den Film zusammen und dann nachstellen die Zuschauerinnen und Zuschauer Fragen an dich.
Genau.
Was wollen die so von dir wissen?
Ja, zum Glück nicht, wie ich so viel Text auswendig lernen kann, sondern...
Das wäre dir zu oberflächlich zum Beispiel.
Ja, das finde ich so, das ist so ein bisschen so eine Quatschfrage eigentlich. Also, weil der Beruf wartet natürlich mit größeren Herausforderungen auf. Das ist vielleicht was die Leute so vordergründig erstmal fasziniert, aber das ist nicht die Schwierigkeit an dem Beruf. Es wurde dann sehr schnell inhaltlich und das finde ich schön. Man redet dann eigentlich übers Leben, so blöd es klingt, ja. Also gar nicht jetzt so filmspezifisch, sondern ja, was es mit einem gemacht hat beim Gucken, was einem so für Gedanken gekommen sind. Weil ich finde das eigentlich das Tollste an der Kunst. Es ist so, deswegen ist ja dieser Monolog, aus dem dieses Zitat Sein oder Nichtsein ist auch so berühmt, ja, das ist ja im Grunde wie das Vaterunser, ja, man sagt es so auf oder man hört es so und jeder hat völlig eigene Assoziationen dazu.
Ja, und was wollten die Leute von dir wissen? Das hatten wir noch gar nicht besprochen. Also sie wollten nicht wissen...
Du warst doch dabei. Ich tue mich wirklich immer schwer mit Fragen, wo du dir schon die Antwort weißt.
Nee, ich weiß die gar nicht.
Doch, du warst doch gestern da beim Gespräch.
Aber ich habe gar nicht zugehört. Ja, also sind es sehr persönliche Fragen oder ging es da, weil ich hatte dann tatsächlich gedacht, es ist so ein bisschen so eine cineastische Veranstaltung. Es wird dann so über Methodik und Kino und sowas gefragt, aber es ging dann schon doch viel um deine Person auch. Ne? Also man wollte dann auch viel über dich wissen.
Genau, und gestern war es speziell interessant, weil da waren nämlich SchauspielstudentInnen.
Das war in Ludwigsburg, genau.
Genau, das war ja in Ludwigsburg. Genau, wir sind aber von Stuttgart da kurz hingefahren und dann wieder zurück nach Stuttgart. Und das fand ich natürlich sehr interessant, weil die wollten schon auch wissen, so was kann ich ihnen für Tipps geben, ob ich irgendwie einen Rat hätte, wenn man BerufsanfängerIn ist. Und
was hast du gesagt?
Ja, ich zitiere dann immer meine Frau, die damals am Anfang meiner Karriere oder meines Werdegangs gesagt hat, du musst so lange in die Ecke pissen, bis es stinkt. Und das klingt erstmal so ein bisschen vulgär, also entschuldigen Sie bitte die Ausdrucksweise.
Du hast das dann auch noch gestern vorgemacht im Kino.
Ja, weil so diese Geste, darum geht's eigentlich, dass man was macht, vom Publikum abgewendet und dann das Interesse weckt und die Aufmerksamkeit bekommt, ja. Und es eine völlig andere Geste ist, als wenn man jetzt sagt, du musst den Leuten mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen.
Lars Eidinger wirkt, das kann man so sagen. SWR1 Leute, und er ist da, der Schauspieler Lars Eidinger. Und hat schon eine richtige Diskussion ausgelöst bei unseren Hörerinnen und Hörern. Es geht jetzt gerade um die Musik, da kommen sehr gegensätzliche Meinungen jetzt gerade rein. Über die Bemerkung mit der Musik gerade. Und manche Leute sagen, ach, ich finde das eigentlich super. Und andere sagen, Lars Eidinger hat völlig recht. Ich würde sagen, wir lassen erstmal die Sendung vorbeiziehen und fällen dann ein Urteil nach 2 Stunden.
Ja.
Was hältst du davon?
War ja gar nicht böse gemeint. Ne? Ich wollte es nur, es war eine Frage, die ich mir schon immer gestellt habe.
Du musst dich gar nicht rechtfertigen.
Nein.
Überhaupt nicht.
Gut.
Wir waren gerade dabei, über den Dokumentarfilm zu sprechen, Sein oder Nichtsein, der jetzt gerade aktuell über dich, Lars, in die Kinos kommt. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich mich dafür interessieren, was dich gerade generell eigentlich so umtreibt. Oder hast du gerade gar nicht so viel im Kopf, weil du die ganze Zeit nur auf Publikumstournee bist?
Du meinst, was mich so beschäftigt?
Ja.
tue. Naja, ich drehe gerade einen Film eigentlich. Ich bin mitten in den Dreharbeiten. Ich habe jetzt halt eine Drehpause von einer Woche und da mache ich die Kinotour. Aber eigentlich drehe ich gerade einen Film mit Matthias Glasner, der heißt Sterben. Mit Corinna Harfuch, Lilith Stangenberg, Robert Gwisdek, Ronald Zerfeld. Und da habe ich noch 4 Drehtage. Wir drehen schon seit Oktober letzten Jahres. Und ja, damit beschäftige ich mich eigentlich vor allem.
Ja, und kann man in so einer Drehpause, wenn man so eine Woche Drehpause hat, habe ich mich gerade gefragt, da mal kurz auf eine Kinotour gehen, ist das nicht too much?
Ja, mir ist es ehrlich gesagt immer ganz wichtig, dass ich dann auch auf diesen Premieren bin und so und meinetwegen auch eine Kinotour mache, weil ja, sonst hat man gar nichts von dem fertigen Film. Ja, das ist ja auch was, was einen motiviert, während man den Film macht, dass man dann sozusagen auf das Endergebnis hinarbeitet. Ja, und wenn man das aber nie erlebt und auch nicht mit Publikum erlebt, dann verliere ich so ein bisschen den Antrieb. Also deswegen, ich finde es immer ganz schade, wenn es dann heißt, ja, zur Premiere kann ich leider nicht, weil ich drehe schon den nächsten Film und so. Dann bleibt man so im Arbeitsprozess. Ich möchte schon auch manchmal abschließen können mit den Sachen.
Kannst du schon drüber reden, worum es in deinem neuen Film geht?
Also ich will nicht Sterben?
Ja.
Ja, ich glaube schon. Ich finde es immer so blöd, wenn dann, ich musste gerade wieder für Netflix, nee, oder was war es, so ein Marvel-Film, 10.000 Formulare unterschreiben, dass ich auf gar keinen Fall irgendjemand sage, was es ist, werde ich jetzt auch nicht machen, aber trotzdem, ich finde es immer schwierig. Ich finde es immer so, so diese Heimlichtuerei. Okay, keine Ahnung, was dahinter steckt. Also ich kann es erzählen, ja, der Matthias Glasner verfilmt im Grunde sein Leben. Mhm. Und ich spiele ihn als Dirigent, weil er dann so in der Fiktion teilweise so Abzweigungen nimmt, ja, dass man sagt, was wäre gewesen, wenn ich Dirigent geworden wäre? Er ist ja Regisseur geworden, aber er macht jetzt keinen Film über einen Regisseur, sondern er macht einen Film über einen Dirigenten. Und ja, aber im Grunde ist es seine Biografie.
Wie hast du dir den Dirigenten angeeignet? Hast du dir dann viele Konzerte angeschaut, live oder auch mal so Videoaufzeichnungen und dann die Dirigenten? Weil das, da kann man ja so ein bisschen rumwedeln, aber das wirkt ja unglaubwürdig.
Das wirkt unglaubwürdig, ja. Ich meine, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so fleißig wie Cate Blanchett. Aber ich habe mit einem Dirigenten gearbeitet und ich konnte es auch dirigieren. Es war jetzt tatsächlich, technisch so, dass ich ein Orchester tatsächlich damit steuern oder dirigieren konnte. Das habe ich auch gemacht. Also die haben auch wirklich nach mir gespielt teilweise. Und trotzdem hatte ich so das Gefühl, jetzt so im Crashkurs so zu tun, als wenn ich jetzt der große Virtuose bin. Ich war schon auch sehr gefangen in dieser Form. Ich habe dann richtig gelernt, wie man einen Viervierteltakt dirigiert, ja, wie man einen Fünfvierteltakt dirigiert und einen Zweivierteltakt. Okay, und dann letztendlich dachte ich, und jetzt muss ich aber am Ende möglichst frei erscheinen. Und wenn man sich dann so Virtuosen anguckt, wie jetzt zum Beispiel Theodor Korenzis, habe ich mir viel angeschaut.
Korenzis ist natürlich ein
Performer. Und dann macht er so. Und dann denkst du, okay, also wenn ich jetzt so machen würde, würden alle denken, er hatte doch keine Zeit, sich vorzubereiten.
Du wackelst es gerade mit den Händen.
Aber was?
Ich versuche es unseren Hörern zu erklären,
was ja, du genau gerade gemacht hast. Ja, der macht dann einfach nur so eine stupide Bewegung. Also ich meine, das ist für mich ist ein, ich weiß, da scheiden sich auch die Geister und viele halten den für einen großen Scharlatan. Für mich ist das so der größte. Ich liebe das, Theodor Korenzis zuzugucken. Kann ich gar nicht genug von kriegen. Aber klar, so Leute habe ich mir auch angeguckt, einfach um mich inspirieren zu lassen.
Sein oder nicht sein, so heißt ein Dokumentarfilm des Regisseurs Rainer Holzimmer über und mit Lars Eidinger. Und der ist heute hier im SWR1, Leute. Lars, mal ganz ehrlich, wie hast du denn reagiert, als man dir gesagt hat, wir wollen jetzt einen Film über dich drehen?
Ja, das war im Grunde so, wie wenn mir ein Drehbuch angeboten wird. Also der Rainer Holzimmer hat Kontakt zu meiner Agentur aufgenommen und hat von der Idee erzählt. Dann habe ich mir seine Filme angeschaut und dann dachte ich, ja, das könnte interessant sein, weil auch relativ schnell klar war, dass es kein Porträt in dem Sinne wird, dass der zu mir nach Hause kommt oder mit meiner Frau oder meiner Tochter redet, sondern dass der mich bei der Arbeit begleitet. Und da dachte ich immer, das könnte doch Leute interessieren. Was findet denn eigentlich statt hinter den Kulissen? Was macht man eigentlich auf so einer Theaterprobe 3 Monate lang oder auf einer Schauspielschule 4 Jahre lang?
Also es sollte schon um deine Arbeit gehen, nicht um Lars Eidingers Familie beim Frühstücken. Also so Privates hast du dann gleich ausgeschlossen.
Ja, aber der Film geht halt auch sozusagen...
Oder war das gar nicht die Idee?
Ja, der Film geht auch der These nach, inwieweit ist denn der private Eidinger, Lars Eidinger, überhaupt der eigentliche Lars Eidinger oder ist nicht vielleicht der spielende Lars Eidinger vielmehr bei sich? Also ich, deswegen apropos Little Lies von Fleetwood Mac, manche Schauspieler, Schauspielerinnen behaupten ja, ihr Beruf hieße Lügen. Ja, ich würde tatsächlich immer das Gegenteil behaupten. Ich versuche eigentlich gerade beim Spielen möglichst aufrichtig zu sein. Ich habe da auch oft die Möglichkeit, viel mehr mit meinen Emotionen verbunden zu sein. Ich fühle mich da viel freier auf der Bühne, was ja erstmal paradox klingt, aber wir müssen uns ja nicht vormachen, dass wir im Alltag frei von Zwängen wären.
Aber du spielst ja auf der Bühne auch wahnsinnige Emotionen, die geradezu eruptiv manchmal sind. Ich nehme mal an, dass du zu Hause nicht so bist.
Nee, absolut. Aber das kann ja auch manchmal befreiend sein, so zu sein, ja, auf der Bühne.
Befreit dich das?
Ja, ungemein.
Findet der Film denn auf die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, wo dann der echte Lars Eidinger stattfindet, dann auch eine Antwort?
Naja, er räumt zumindest mit dem Vorurteil auf, dass man sagt, ja, das ist jetzt aber nur gespielt. Also dieses nur würde ich befragen. Also ich glaube, wie gesagt, an den spielerischen Moment, und ich glaube, dass wir letztendlich auch im Alltag spielen. Ja, und ich meine es aber gar nicht negativ. Ich meine nur, dass wir im Grunde eine Ansammlung von Rollen und Facetten und Schichten sind. Ja, da gibt es so einen tollen Text in Peer Gynt von Henrik Ibsen. Dadurch lebt der Peer Gynt sozusagen als Repräsentant, als Stellvertreter der Gesellschaft, umreißt die Welt und durchlebt alle Facetten unseres Daseins, und am Ende steht er da und schält eine Zwiebel und sagt, ich bin die Zwiebel. Und dann nimmt er jede Schale und sagt, das bin ich als Weltumsegler, das bin ich als Ökonom. Und am Ende erschrickt er förmlich, dass da gar nichts drin ist. Also diese Zwiebel hat keinen Kern. Und das ist ja immer das, was wir so vermuten, dass es das eigentliche Ich gibt. Und der Film untersucht so ein bisschen, was könnte das sein oder gibt es das überhaupt?
Und so siehst du dich auch. Also es gibt die Zwiebel Lars Eidinger, und da gibt es einen Lars Eidinger, der spielt Theater. Es gibt einen Lars Eidinger, der ist eruptiv. Es gibt einen anderen Lars Eidinger, der ist unterkühlt. Dann gibt es einen, der frühstückt zu Hause. Es gibt einen liebenden Vater, einen liebenden Ehemann. Und alles ist irgendwie Lars Eidinger.
Absolut. Ja, weil das ist ja jetzt auch ein Irrglaube zu denken. Und jetzt in dieser Radioshow sitzt er ganz privat. Also ich spiele jetzt gerade Lars Eidinger in einer Radioshow.
Ich habe auch extra noch einen Schnitz von der Zwiebel aufgehoben für den Lars Eidinger in SWR1 Leute.
Sehr gut.
Ja, den gibt's ja natürlich auch, ne?
Ja, klar.
Ja. Also das heißt, man spielt sich eigentlich permanent. Ist das auch ein bisschen ein reaktionärer Prozess? Also dass man sich an sein Gegenüber dann auch austauscht? Also ist das der echte Lars Eidinger, den ich jetzt gerade sehe, ist das eigentlich dann auch meiner ein bisschen?
Ja, absolut. Also es geht immer darum, also das finde ich auch das Tolle an der Kunst, ja, dass man letztendlich auch in so einen Film, der zwar Lars Eidinger sein oder nicht sein heißt, geht, um sich selber zu begegnen. Also ich glaube, dass man immer aus einem reinen Selbstzweck agiert, und das finde ich gar nicht problematisch. Ja. Also ich finde es nahezu schön, dass die Leute dann im Theater sitzen und sich selbst finden wollen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Broken Wings, ein Song aus den 80er Jahren, und bei mir ist Lars Eidinger in SWR1 Leute, ein großer Fan der Musik aus den 80er Jahren. Das ist aber ein schönes Stück, oder?
Fand ich richtig gut gerade, ja.
Ist es nicht deine Kindheit auch?
Doch, also, das war auch meine Schulzeit vor allem. Also bei Broken Wings muss ich immer dran denken, wie ich mit Julia Cocker auf der Skifahrt getanzt habe.
Wer ist Julia Cocker?
Ja, schöne Grüße gehen raus an Julia Cocker. In die war ich unglaublich verliebt in der Schule. Leider war ich mit der nie zusammen. Also mehr als tanzen war da eigentlich nicht. Aber wir haben halt immer, ich weiß nicht, ob man das heute immer noch so macht, so Stehblues, ja, wo man war stundenlang, nee?
Macht man nicht mehr, nee.
Macht man nicht.
Vielleicht wir wieder, also dann hätte ich es verpasst, aber ich glaube.
Ja, wir haben früher nicht immer stundenlang einfach so auf der Tanzfläche geschmust und uns dann so ganz langsam gedreht dabei. Und da lief auf jeden Fall immer Broken Wings von Mr. Mister.
Ihr wart nie zusammen?
Nee.
Trotz Stehblues?
Aber ich habe jetzt doch ja jemanden gefunden, mit dem ich zusammen bin. Insofern ist schon okay. Aber
deine Frau, ne?
Genau, ja. Ulrike, mit der bin ich seit 99 zusammen.
Ewig?
Keine
ist das deine erste Freundin?
Keine Details.
Deine erste Freundin?
Nein.
Nicht, okay. Das hätte ich jetzt irgendwie süß gefunden, wenn es so gewesen wäre.
Ja.
Ja.
Nein, es war
nicht. Muss aber auch nicht sein. Was mir aber auffällt, ist, du referierst immer wieder auf deine Frau und beginnst oft Sätze, wenn du gefragt wirst, meine Frau hat gesagt. Ist, ja, ist sie diejenige, die dich auch mal so ein bisschen so erdet, kommst nach Hause und dann wirst du erstmal so ein bisschen eingenordet?
Naja, eher noch tiefer als die Erde.
Verbuddelt.
Ja, begraben. Verscharrt. Nein, es ist natürlich jemand, also es ist der Mensch, der mir am nächsten ist und auf dessen Meinung ich am meisten setze und an der ich mich am besten festhalten kann, auch wenn sie mich negativ kritisiert, oder das ist für mich ganz wichtig, jemanden zu haben, der sozusagen unbestechlich ist.
offensichtlich funktioniert das ja ganz gut. Ihr habt das ja schon eine ganze Weile so aufrechterhalten, seit 99. Jetzt muss ich mal kurz rechnen, das sind ja schon über 20 Jahre.
Das ist schon lang, ja.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Das war im letzten Jahrtausend.
Ja. Tut dir das auch gut? Also brauchst du das auch? Ist das für dich so ein Punkt, so ein Fixpunkt, Ankerpunkt?
Ja, ich finde, also ich habe ein tolles neues Zitat gelernt von Bertolt Brecht. Die Situation sind die Mütter der Menschen. So. Das heißt, das sind so Sachen, die passieren einem, ja. Und gerade wenn man so lange in einer Beziehung ist, ich kann ja überhaupt nicht auf andere Erfahrungen setzen oder so. Ich kenne ja gar keine Beziehungen, die so lang sind. Das ist die einzige und erste. Und ich merke immer so ist es ja im Grunde mit meinem Leben auch. Das ist mein erstes Leben und wahrscheinlich mein letztes. Und ich kann, also ich mache alle Erfahrungen jetzt im Hier und Jetzt, ja, und ich kann mich nicht auf was beziehen, was mal war und sagen, im letzten Leben war es besser oder schlechter oder im nächsten wird alles anders. Wir schlittern ja da alle relativ naiv rein.
Das finde ich einen spannenden Punkt, weil es ja auch für deine Schauspielkunst wahrscheinlich eine große Rolle spielt, weil du ja viele Erfahrungen während des Spiels zum ersten Mal machst. Gibt es da so einen fließenden Übergang für dich, wenn du merkst, ich mache gerade die Transformation in so einen spielerischen Moment, weil du ja wirklich dann in dieser ja absoluten Art und Weise auch oft zu sehen bist. Und vielen Menschen macht das ja, die beeindruckt das wahnsinnig, können die Augen gar nicht davon lassen und andere macht das auch ein bisschen Angst. Mhm. Ja, weil es so brutal ist.
Mir macht es auch manchmal Angst. Also es ist ja wirklich der Kern des Spiels, ja, dass man erstmal, glaube ich, an das Genie des spielerischen Moments. Also ich glaube, dass alles Schaffen aus diesem Moment kommt, ja, und nicht aus irgendwelchen Ideen, die man vorher oder im Nachhinein hat, ja. Und das andere ist, dass ich ein großer Fan von Improvisation bin und immer wieder feststelle, dass Improvisation eigentlich so ein bisschen falsch verstanden wird, weil man denkt, es hätte irgendwas mit Virtuosität zu tun. Aber die Improvisation hat, die Qualität der Improvisation besteht darin, oder der Reiz liegt darin, dass man das Scheitern sozusagen mitdenkt. Ja, also es kann, so eine Improvisation, man weiß ja nicht, wo sie hinläuft. Ja, sie kann auch immer abstürzen. Und das ist aber die Qualität. Und deswegen hat eine Improvisation auch so viel mit dem Leben gemein. Ja, weil sie halt nicht sicher ist, sondern weil sie komplett offen ist. Und man weiß überhaupt nicht, wo es hinausläuft. Es können natürlich virtuose große Momente daraus entstehen, aber es kann auch richtig an die Wand fahren. Und das passiert mir auch regelmäßig.
Das sind Aha mit Take On Me und mitgesungen hat mein Studiogast Lars Eidinger.
Ich liebe dieses Lied. Und es ist ja wirklich Zufall, dass ihr das spielt. Es ist wirklich das Lied meines Lebens.
Es ist natürlich kein Zufall, dass wir es spielen.
Nein?
Doch. Aber schön, dass es so gut passt.
Es hat so eine wahnsinnige Bedeutung für mich. Ich weiß nicht, du kennst bestimmt und die meisten Zuhörerinnen kennen es auch, dieses legendäre Video dazu, ja?
Ja.
Und da gibt es diesen Moment, da zieht der Comic, also Morten Harkes Hand, also die Hand des Sängers, zieht die Dame aus dem Restaurant, in den Comic rein, in die Fiktion.
Ja, er ist wirklich legendär.
Und das war sozusagen mein Zugang auch zur Kunst. Das ist eigentlich der Moment, wo ich gemerkt habe, gemäß dem Motto von Katja Epstein aus Theater, getextet von Bernd Meinunger, alles ist Theater und ist doch auch Wirklichkeit, dass ich sozusagen mich in der Fiktion, dass ich mich für die Fiktion entschieden habe. Dass ich gemerkt habe, oder wie Fassbinder gesagt hat, vielleicht ist das Leben eine größere Lüge als der Film. Also ich komme tatsächlich zu mir selbst in der Fiktion.
Und das alles transportiert ein Aha-Musikvideo. Also vielleicht mal angucken, wer es vergessen hat. Lars, du hast tatsächlich so einen Transitionsmoment, da würde ich gerne mich jetzt drauf beziehen, auf das, was du gerade gesagt hast. Bei dir ist es ja häufig der Schuh, der die Rolle macht. Auch das sieht man in diesem Dokumentarfilm Sein oder Nichtsein über dich. Und das war für mich eigentlich so mit das Spannendste.
Ja, weil, komisch.
Ja, weil... Echt? Ja, dieser Schuh, also ist ja wie dann so eine Art Mantel, den du dann über dich drüber legst, um die Rolle annehmen zu können. Ohne geht es nicht. Also mit deinen normalen Schuhen.
Genau, die Bedeutung ist mir erst klar geworden, als mir mal ein Schuh abhanden gekommen ist. Ja, das war bei Richard der Dritte an der Berliner Schaubühne. Da wollte ich unbedingt so einen einen orthopädischen Schuh haben. Genau. Und da hat das Theater gesagt, ja, das ist vielleicht zu teuer und kannst es nicht erstmal so ein bisschen andeuten oder. Und dann habe ich zwei verschiedene Schuhe angezogen, habe auf den einen eine schwarze Socke gelegt und habe die mit Tape festgebunden. Dann habe ich jede Probe immer mehr Tape drum gelegt. Am Ende war das wie so ein eigenes Kunstwerk, ein riesiger, klobiger Schuh. Und dann hat die Kostümbildnerin Florence von Gerkan gedacht, sie macht mir eine Freude. Also sie hat es auch wirklich nicht böse gemeint, aber hat dann eine Woche vor der Premiere diesen Schuh zum Schuhmacher gebracht mit der Bitte, den zu überarbeiten. Und dann hatte ich 3 Tage den Schuh nicht und habe gemerkt, ich kann es nicht mehr. Und dann kam der wieder und war total verändert und der ganze Gang hat nicht mehr funktioniert. Da habe ich gemerkt, wie abhängig ich davon bin und wie sehr so ein Schuh meine Art zu gehen und meine Art zu spielen und mein Zugang zu einer Figur bestimmt.
Aber es ist dann doch mehr der Schuh als Werkzeug und nicht der Schuh als sozusagen Transformator, der dich schützt vor der Umwelt sozusagen.
Nee, der Schuh als Werkzeug, ja. Also so wie jeder Sportler, jede Sportlerin einen speziellen Schuh braucht, um Hochleistungen zu vollbringen. Es ist bei mir auch weil ich Schauspielerei sehr tänzerisch verstehe und für mich so eine Rolle eigentlich eine durchgängige Bewegung ist. Also es ist wie ein Tanz.
Du bist ja auch wahnsinnig körperlich in deiner Art zu spielen. Du kannst dich unglaublich verbiegen, bist sehr athletisch in deiner Art zu spielen. Wenn du dir so eine gute Arbeitsatmosphäre herstellen willst, wie wichtig ist denn das für dich bei deiner Arbeit? Also, nee, ich frage mal andersrum. Wie oft ist es dir passiert, dass du bei deiner Arbeit nachher gedacht hast, oh nein, hätte ich mal so rumgestanden, wäre ich mal von links nach rechts und nicht von rechts nach links reingelaufen? Ist es manchmal schwer, so wenn man so physisch dann ist und dann merkt, wie stellst du dir das her?
Interessant, dass du das sagst, weil ich habe mal eine Familienaufstellung gemacht in Vorbereitung auf eine Rolle und es hat mir gar nicht gut getan, weil es so extrem angeschlagen hat. Was mir nur klar wurde, ist, dass die Positionierung im Raum halt eine Auswirkung auf die Beziehung hat. Also es ist jetzt gar nicht so, dass es nur eine ästhetische Frage ist, sondern je nachdem, wie man im Raum zueinander steht, das hat eine Bedeutung. Ja, und da merke ich schon, dass ich da eine gewisse Zwanghaftigkeit habe und auch gewisse Arrangements, die dann für mich nicht funktionieren oder die mir dann nicht helfen, versuche zu durchbrechen, indem ich mich dann bewege auf der Bühne. Ja, aber das finde ich ein spannendes Thema. Also, aber das ist letztendlich die Krux dieses Berufs, ja, dass man halt auch oft rückwirkend denkt, hätte ich es mal so gemacht oder so, aber das ist ja im Leben nicht anders. Deswegen finde ich ja auch diesen Begriff, die Bretter, die die Welt bedeuten, so treffend, weil im Grunde geht's ja auf der Bühne ums Leben oder ums Sein. Ja, das ist ja nichts sozusagen Entrücktes, sondern es hat ja was Unmittelbares.
Von daher ist der Titel für den Dokumentarfilm Sein oder Nichtsein eigentlich sehr passend, weil auf den ersten Moment denkt man so,
finde ich auch.
Ideenreich war das jetzt nicht.
Ich habe auch zum Beispiel von meinem Chef, der künstlerische Leiter der Schaubühne und der Regisseur, mit dem ich am meisten gearbeitet habe, Thomas Ostermeier, gelernt, dass die erste Phrase oder der erste Satz in einem Stück ist oft die Überschrift. Ja, bei Peer Gynt ist es zum Beispiel Peer, du lügst, und dann begegnet man dem größten Hochstapler der Theatergeschichte. Und bei Hamlet ist es Wer da, who's there? Und dann betritt der Mensch die Bühne und dann geht man sozusagen der Frage nach, wer sind wir eigentlich, wer ist der Mensch?
Gibt's für dich eigentlich, apropos Menschsein, so Personen, die besonders wichtig waren auf deinem Weg? Weil mir ist aufgefallen, dass du Thomas Ostermeier vorhin erwähnt hast. Das ist Regisseur und Intendant der Berliner Schaubühne, an der du, glaube ich, dein erstes großes Theaterengagement hattest und bis heute hast. Ist das so ein bisschen ein Mentor für dich?
Ja, absolut. Ist auch eine Vaterfigur. Das taucht auch auf in der Dokumentation, dass er sagt, er wünschte sich, unser Verhältnis wäre eher das eines älteren Bruders oder eines jüngeren Bruders, weil die Problematik bei einer Vater-Sohn-Beziehung ist, dass es dann irgendwann zum Vater-Mord kommt, weil man sich dann emanzipieren will oder abnabeln will. Ja, für mich war der ganz wichtig. Also ich meine, ich war 23, als ich an der Schaubühne angefangen habe und ich komme aus einem eher unkünstlerischen Zuhause. Und habe auch nicht wirklich intellektuell und war auf einer Gesamtschule und kam da an das Theater und da gab es dann allwöchentlich so Streiträume, ja, wo wir als EnsemblemitgliederInnen verpflichtet waren hinzugehen. Und ich erinnere mich, dass ich da einfach jedes vierte Wort gar nicht verstanden habe. Und es war so lange vor den Smartphones, ich konnte auch nicht nachschauen und ich fühlte mich da so ausgeschlossen. Und ich bin so glücklich, dass ich jetzt über Thomas Ostermeier als Mentor, als Lehrer, als Vater da so Anschluss gewinnen konnte und heute einfach viel weiter bin, was es betrifft.
Mhm. Gibt es da, sage ich mal, Schnittmengen mit deinem echten Vater oder trennst du das voneinander?
Vor allem trenne ich meinen Vater ganz klar von Radiosendungen.
Okay, habe ich verstanden. Aber interessant ist doch in dem Zusammenhang auch, wenn man sagt, das ist so ein wichtiger Mentor für dich und du kamst damals an, dann schließe ich daraus aber, dass du nicht aus einem Elternhaus kamst, in dem das alles schon so vorbereitet da lag.
Nee,
die Schauspielerkarriere.
Ich bin zum ersten Mal ins Theater gegangen, bewusst ins Theater gegangen, da war ich schon auf der Schauspielschule. Also ich habe natürlich das Übliche so mitgemacht, dass man mit der Schule mal ins Theater des Westens geht und sich ein Musical anguckt, aber zum ersten Mal in ein richtiges Theater bin ich gegangen, da war ich im ersten Studienjahr auf der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Mhm. Also das habe ich überhaupt nicht mitbekommen von zu Hause.
Ja, bei Thomas Ostermeier war es ja erstmal so, der hat dich ja dann schon auch gelegenhaft mal ignoriert, also mal so gar nicht
besetzt. Ja, am Anfang hat er mich komplett ignoriert, also der hat mich engagiert, eigentlich eher, weil die Dramaturgen und Dramaturginnen gesagt haben, hey, der ist interessant, wir haben den gesehen beim Vorsprechen einer Schauspielschule, er hatte das nicht gesehen und hat mich dann mehr oder weniger auf deren Empfehlung engagiert und hat mich aber 2 Jahre gar nicht besetzt, also die ersten 2 Jahre an der Schaubühne habe ich nicht bei Thomas gespielt und es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich die erste Hauptrolle angeboten bekommen habe. Also Hamlet haben wir 2007 gemacht. Ich bin seit 99 an der Schaubühne, also 8 Jahre musste ich auf die große Rolle warten.
Hamlet ist aber deine große Rolle geworden, könnte man sagen, es ist die Rolle deines Lebens?
Absolut. Also ich ist die Rolle meines Lebens, würde ich sagen.
Also Lars Eidinger.
Ja, genau. Aber ja, das ist ja auch das Stück. Also ich würde sagen, wenn man an Theater denkt, wenn man an Kunst im Allgemeinen denkt, hat man als erstes Hamlet mit dem Totenkopf in der Hand, so im Kopf. Also ja, das ist alle Fragen, würde ich sagen, alle Fragen, mit denen das Leben aufwartet, werden in diesem Stück formuliert und teilweise auch beantwortet.
Die Inszenierung gibt es seit 15 Jahren mit dir. Die gehört so zum Berliner Kalender inzwischen. Wenn man die so lange spielt, habt ihr da in den letzten Jahren mal was verändert? Oder muss das dann auch so stattfinden? Weil das Publikum möchte ja dann auch diesen Hamlet mit diesem Eidinger sehen.
Ja, aber das ist gerade die Qualität eigentlich der Veranstaltung, dass sie immer anders ist. Also, dass sie sich stetig verändert. Weil sie natürlich auch bei so einem extrem protagonistischen Stück sogar mit der Persönlichkeit oder ja, mit der Persönlichkeit des Hauptdarstellers steht und fällt. Und ich verändere mich ja auch ständig. Also, sowas, das hat mich schon immer irritiert, wenn Leute denken, der ist so. Also, wer weiß, wie ich bin. Und vor allem bin ich immer in Bewegung. Das heißt, die Persönlichkeit ist ja was im besten Fall, kommt man ja auch weiter und entwickelt sich. Und das versuche ich natürlich auch immer in die Inszenierung einfließen zu lassen.
Eine unorthodoxe, eine selbstbestimmte Herangehensweise an das Spiel, das attestiert dir, Lars, die Süddeutsche Zeitung. Korrekt beschrieben?
Unorthodoxes Spiel?
Unorthodoxe und selbstbestimmte Herangehensweise an das Schauspiel.
Ja, ich glaube...
Dabei sind es doch die Regisseure eigentlich, die sagen, wie es zu laufen hat, oder?
Na, nee, das ist schon so eine Zusammenarbeit im besten Fall. Aber ich glaube, manchmal kommt mir wirklich zugute, dass ich halt aus so einem unkünstlerischen Haus komme, weil ich den Stoffen einfach so naiv begegne. Das macht vielleicht das Unorthodoxe aus. Ich arbeite mich jetzt nicht an irgendwelchen Vorbildern ab, weil ich die gar nicht kenne.
Also hast du eigentlich gar kein schauspielerisches Vorbild?
Naja, ich habe einfach zum Beispiel Hamlet nie gesehen, bevor ich es gespielt habe. Ich habe es jetzt gesehen, aber das hilft, finde ich. Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ohne dir jetzt schmeicheln zu wollen, aber du hast dann schon, man merkt das auch, also es gibt halt ein Lars Eidinger, ist schon so ein bisschen was Einzigartiges. Also ich kenne auch niemand anders, der auch im Fernsehen, ich muss jetzt gerade an diese Tatortrolle denken, da spielst du diesen Serienmörder Korthals und ich finde das für den Tatort, ehrlich gesagt, ich weiß, jetzt berufe ich mich natürlich auf die einfachste aller deiner Spielformen, wirst du jetzt denken, aber das ist sehr unkonventionell. Also viele haben da sicher gesagt, das ist mir vielleicht ein bisschen zu krass. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich finde nur lustig, ich weiß noch genau, wie ich dieses Drehbuch gelesen habe. Ich war da auf Gastspiel in Dijon und lag da so auf dem Hotelbett und habe das gelesen und dachte ehrlich gesagt so, boah, was für ein Trash. Also ich dachte, es wäre so White Trash, aber das heißt ja nichts. Also es kann ja auch Spaß machen. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, geniales Drehbuch. Aber was ich auch interessant finde zu erinnern, ist, dass ich da richtig zum Casting musste. Also die Rolle hat man mir nicht angeboten. Ja, ich musste da richtig vorsprechen für Kai Korthals.
Warum wolltest du das machen?
Warum ich es dann machen wollte? Ja, weil natürlich schon ein Psychopath eine interessante Rolle ist. Also weil ich auch immer merke, es bietet sich so an, um dieses Wertesystem zu hinterfragen. Ja, dass wir so extrem in unserer Gesellschaft in Schwarz und Weiß und Gut und Böse unterscheiden. Und ich immer den Anspruch habe, wenn ich so eine Figur mache, und das war ja auch das große Thema der Figur, der sagt ja ständig, ich bin kein böser Mensch, glaube ich, sagt er immer, dass solche Rollen dazu dienen oder mir helfen, diese Ambivalenz so ein bisschen auszutarieren. Ja? Dass man sagt, vielleicht gibt es das gar nicht, das Böse.
Also es ging gar nicht so sehr um den Kieler Tatort dabei, sondern um die Rolle Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Da kommen jetzt zwei Dinge in den Sinn. Das eine, findest du unsere Gesellschaft Schwarz-Weiß, Gut-Böse, ist das ein bisschen mehr geworden, dass wir so klarer trennen und der Diskurs auch so ein bisschen randständiger geworden ist?
Ja, ich habe eine Ausstellung gemacht letzten Sommer in Salzburg, die hieß Black and White Thinking. Und da ging es genau darum. Ja, das ist eigentlich, es ist sogar ein Krankheitsbild, dass man dieses extreme Denken oder Denken in Extrem. Und ich habe schon das Gefühl, dass es eine Tendenz gibt, dass wir nicht mehr in diesen Graustufen denken, ja, sondern uns so entscheiden müssen. Und das verhindert aber auch so viel Diskussion, weil es auch in der Diskussion oder in der Debattenkultur viel um Sieg und Niederlage geht und gar nicht mehr darum, das Gegenüber wirklich zu überzeugen oder sich überzeugen zu lassen.
Und diese Graustufen sind aber das, was dich eigentlich interessiert im Spiel.
Total.
Ich habe eine Frage von Reinhard, der möchte wissen, Hamlet mit Totenkopf oder lieber doch Faust mit Mephisto? Den Faust, den hast du noch nicht gegeben, ne?
Nee, ich hatte mal ein Drehbuch angeboten bekommen. Also es gibt einen deutschen Regisseur, der einen Film über Faust macht. Es ist dann so durch Corona ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht, ob er da noch an dem Projekt dran ist. Ich habe nichts mehr davon gehört. Ich war nur damals so enttäuscht, in Anführungszeichen, dass er mir Faust angeboten hat und gesagt hat, jemand anders sollte Mephisto spielen. Und ich dachte dann so, oh nee, das ist ja eigentlich die viel interessantere Rolle Mephisto. Und dann habe ich aber gemerkt bei der Lektüre, dass Faust natürlich in der Hinsicht interessant ist, weil er auch Mephisto ist. Das ist ja wie sein eigener Dämon, ja, oder Dämon. Und ich glaube, das wäre tatsächlich, Faust wäre was ich wahnsinnig gerne mal spielen würde.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit Lars Eidinger, der uns gerade erzählt hat, dass er den Faust mal gerne geben möchte, also lieber Theaterintendanten und Regisseure auf mit den Drehbüchern zu Lars Eidinger. Das würde ich mir schon auch schon mal angucken, glaube ich. Gibt es noch andere Rollen, wo du sagen würdest, sowas würde ich gerne mal machen?
Ja, den James Bond-Bösewicht würde ich gerne mal spielen.
Das ist ein sehr bescheidener Wunsch.
Ja, du hast gefragt.
Ja, also was ist da so deine Referenz? Also der Christoph Waltz oder?
Nee, also Christoph Waltz ist super, ja. Vielleicht nicht als James Bond-Bösewicht, aber generell.
Fand ich nämlich auch nicht, deswegen wollte ich das mal abklopfen.
Klaus-Maria Brandauer wäre dann so die Referenz.
Ja.
Ja.
Und was würdest du da machen als James Bond Bösewicht? Also
wie
kann ich mir den Eidinger vorstellen?
Ich habe schon ein paar Ideen. Ja, ich keine Ahnung, ob man da überhaupt Einfluss nehmen kann oder ob man da mit seinen eigenen Ideen ankommen kann. Aber ich habe dann eine Fantasie oder auf jeden Fall eine große Lust, das zu machen. Ich könnte mir allerdings vorstellen oder ich würde es fast hoffen, dass in nächster Zeit vor allem Frauen den James Bond Bösewicht spielen dürfen. Also weil ich immer gehört habe, dass sie jetzt nach einem weiblichen James Bond suchen, aber die viel attraktivere Rolle ist ja tatsächlich oft der Bösewicht und das würde ich den Frauen gönnen, dass die mal dran sind.
Also du kannst noch warten.
Ich kann warten, ja.
Das ist aber generell was dich mehr reizt, den Bösewicht zu spielen.
Ja, aber aus dem Grund, was ich vorhin gesagt habe, dass ich da sozusagen ausloten will, ob das nicht, wie groß der Anteil, sozusagen der gute Anteil auch ist bei solchen Figuren. Oder sagen wir mal so, ich glaube, dass sich so Antihelden oder Menschen mit Fehlern viel besser dazu eignen, sich mit denen zu identifizieren, weil wir sind ja alle keine Helden. Und das ist eigentlich so mein Hauptanspruch, dass ich den Leuten die Möglichkeit gebe, sich in mir oder in dem, was ich da darstelle, wiederzufinden. Und das funktioniert tatsächlich bei bösen Charakteren fast besser, weil wir letztendlich alle auch dazu neigen, Fehler zu machen oder genau keine Helden zu sein.
Wäre es dann eigentlich nicht die viel größere Herausforderung für dich, mal jemand so ganz Nettes zu spielen? Und lieben Menschen einfach.
Ich glaube tatsächlich, ich glaube, dass man besser das spielen kann, was man nicht ist, glaube ich wirklich, weil man dann so eine Distanz zu hat. Ist ja auch ganz klar.
Also du bist in der wir haben ja gesagt, den echten Lars Eidinger gibt es gar nicht, aber ein Lars Eidinger ist auch ein ganz liebender Mensch. Liebender Vater, liebender Ehemann, liebender Freund.
Das ist ja keine erfundene Geschichte, ist auch keine Mythenbildung, sondern es war wirklich so, auf der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin haben sie mir gesagt, oder haben sie mir attestiert, ich werde niemals in meinem Leben böse Charaktere spielen, weil ich eine viel zu sympathische, nette Ausstrahlung habe.
Das war dein Ansporn.
Ja, ich meine,
das hat dich angestarrt.
Absolut. Ist ja schon irre, dass man jetzt genau das Gegenteil der Fall ist. Also, dass man mich eher mit diesen Figuren verbindet.
Ja, das stimmt, das ist so. Deswegen frage ich, vielleicht wäre es inzwischen reziprok umgedreht, absolut, die größere Herausforderung, jemand Nettes zu spielen.
Aber habe ich, also in so einem Film wie 25 km/h bin ich ja auch einigermaßen nett. Wobei, ich kann mich noch genau erinnern, dass meine Frau meinte, als sie den Film zum ersten Mal gesehen hat, bild dir bloß nicht ein, dass das jetzt sympathisch war. Sie fand es total gestört. Und
Der Film wurde gelobt hier. Wir haben überhaupt relativ viele Rückmeldungen bekommen. Ich kann sie nicht alle vorlesen, unserer Hörerinnen und Hörer. Ich grüße einfach mal Tanja Dangel, Monika Bach, Steffi Kahn, Frank Vollmer, auch Carina und Marilyn, alle haben geschrieben, dass du wirklich sehr sympathisch rüberkommst. Also heute in SWR1 Leute, da hast du die Rolle des sympathischen Lars Eidingers gut gespielt.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Wollen wir das damit gut sein lassen für heute?
Ja, ich fand es wirklich sehr schön bei dir. Also wir haben auch gerade schon, wir haben ja immer geredet, während die Musik lief, und wir haben gerade schon festgestellt, es könnte jetzt ewig so weitergehen. Es macht wirklich Spaß. Ich finde es sehr ungezwungen und du bist wahnsinnig offen und zugewandt und locker, und ich kann mich hier wirklich, ich habe das Gefühl, ich kann mich hier zeigen. Ja, das fühlt sich gut an.
Jetzt hör auf, ich werde gleich rot. Komm doch einfach wieder.
Ja, gerne. Gut. Ja, ich liebe auch Stuttgart. Ich will auch unbedingt wieder ins Lehen, und ich will Maultaschen essen und warmen Kartoffelsalat. Ich komme gerne nach Stuttgart.
Du bist herzlich willkommen, jederzeit hier wieder in der Sendung zu sein, und danach gehen wir ins Lehen.
Sehr gut.
Vielen Dank, Lars Eidinger, für den Besuch in SWR 1 Leute.
Danke für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.